Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 152 bis 153 der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gedenket meiner, damit ich eurer gedenke. Und danket für die guten Gaben, die ich euch zuteil werden ließ. Seid nicht undankbar mir gegenüber. O ihr, die ihr glaubend wurdet, suchet Hilfe und Kraft in Geduld und Gebet. Gott ist mit den standhaft Geduldigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Dienstag, dem 5. Juli 2022, gleich dem 14. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Kurzbiografie Nader Talibzadeh. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Verhängung einer Resolution gegen Iran während der Verhandlungen ist gegen den Geist des Abkommens. Amir Abdullahian, Beziehungen zwischen Iran und der Republik Aserbaidschan sind auf gutem Weg. US-Untersuchung des Mordes an Abu Akleh zieht breite Verurteilung nach sich. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Verhängung einer Resolution gegen Iran während der Verhandlungen ist gegen den Geist des Abkommens. Der Präsident der Islamischen Republik Iran bezeichnete das Vorgehen der USA und der drei europäischen Länder, die während der Verhandlungen eine Resolution gegen Iran im Gouverneursrat vorschlugen, als unverantwortliches Handeln sowie als Verletzung des Geistes der Verhandlungen und des Abkommens. Die von den USA und der europäischen Troika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland vorgeschlagene Resolution gegen Iran wurde am 8. Juni 2022 bei der Quartalssitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA angenommen. Laut dem Informationsbüro des iranischen Präsidenten hat Ebrahim Raisi während der Akkreditierung der neuen Schweizer Botschafterin Nadine Oliveri Lozano in Teheran gesagt, dass Amerika sich entscheiden müsse, sich an die Forderungen von Verhandlungen und Vereinbarungen zu halten, und hervorgehoben, das Vorgehen der USA und der drei europäischen Länder, die im Gouverneursrat eine Resolution gegen Iran vorgelegt haben, während Verhandlungen über das Abkommen im Gange sind, ist ein unverantwortliches Vorgehen, das den Geist der Verhandlungen und des Abkommens verletzt und ihr widersprüchliches Verhalten zeigt. Präsident Raisi wies auch auf die diplomatische Rolle der Schweizer Botschaft in Teheran hin und fügte hinzu, dass Amerika und die europäischen Länder unter Fehleinschätzungen bezüglich Iran litten, und er hoffe, dass die neue Botschafterin die Tatsachen Irans an die jeweiligen Regierungen und andere Länder übermittele. Nadine Oliveri Lozano, die neue Botschafterin der Schweiz in Iran, erklärte während dieser Zeremonie ebenfalls, dass Iran und die Schweiz in den mehr als 100 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen stets positive und konstruktive Interaktionen und Kooperationen miteinander gehabt hätten. Die Schweizer Botschafterin stellte fest, dass ihr Leitplan darin bestehe, zu versuchen, die Beziehungen zur Islamischen Republik Iran auszubauen. Amir Abdullahian, Beziehungen zwischen Iran und der Republik Aserbaidschan sind auf gutem Weg. Bezüglich seines Treffens mit dem Außenminister der Republik Aserbaidschan erklärte der iranische Außenminister, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern in die richtige Richtung gingen. Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov traf am Montagmorgen in Teheran ein, wo er zunächst mit dem iranischen Parlamentsvorsitzenden Mohammad Borel Ghalibov zusammentraf. Im Anschluss besuchte er das iranische Außenministerium, wo er von Außenminister Hossein Amir Abdollahian begrüßt wurde. Danach konsultierten die beiden Außenminister über verschiedene Themen, um im Anschluss vor die Presse zu treten. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian schrieb in einem Tweet zu diesem Besuch, dass bei diesem Treffen bilaterale, regionale und internationale Fragen diskutiert und die friedliche Beilegung des Bergkarabach-Konflikts auf der Grundlage der Wahrung der territorialen Integrität und der Achtung der Souveränität betont wurde. Er erklärte, dass der Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Teheran in die gemeinsame Tagesordnung aufgenommen worden sei. Die Republik Aserbaidschan ist einer der Nachbarn Irans, die in den letzten Jahren um den Ausbau der Zusammenarbeit mit Iran bemüht waren. US-Untersuchung des Mordes an Abu Akleh zieht breite Verurteilung nach sich. Eine US-Untersuchung der Ermordung der palästinensischen Journalisten Shirin Abu Akleh, die im Gegensatz zu anderen unabhängigen Ermittlungen versucht, die israelischen Streitkräfte herauszureden, wurde von Menschenrechtsverteidigern einschließlich Israels führender Menschenrechtsgruppe B'Tselem sowie palästinensische Amtsträger weithin verurteilt. Abu Akleh, eine erfahrene Reporterin des in Katar ansässigen Netzwerks Al Jazeera, wurde im Mai von israelischen Streitkräften kaltblütig getötet, als sie über ihre Razzia im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland berichtete. Ihr tragischer Tod schickte Schockwellen durch die Region und löste weit verbreitete Verurteilung und Empörung gegen das Besatzungsregime aus. Das US-Außenministerium sagte am Montag, der US-Sicherheitskoordinator USSC sei zu dem Schluss gekommen, dass Abu Akleh wahrscheinlich durch unbeabsichtigte Schüsse von israelischen Stellungen ausgetötet worden sei, sagte jedoch, die unabhängigen Ermittler könnten keine endgültige Schlussfolgerung zum Ursprung der Kugel ziehen. B'Tselem prangerte die US-Untersuchung als von den USA unterstützte israelische Schönfärberei an. Alle bisher veröffentlichten Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass Israel für die Ermordung der Journalisten Shirin Abu Akleh verantwortlich ist, teilte die Gruppe am Montag in einem Tweet mit. Die früheren Erkenntnisse von Associated Press, CNN, New York Times und Washington Post sowie dem Büro des UN-Menschenrechtschefs haben die Tatsache festgestellt, dass die erfahrene Journalistin von israelischen Truppen ermordet wurde. Die Familie von Abu Akleh hat ihre Enttäuschung über die Ergebnisse der US-Untersuchung zum Ausdruck gebracht, aber geschworen, weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen. Die palästinensische Autonomiebehörde PA prangerte die Ergebnisse der USA ebenfalls an und sagte, sie widersprechen palästinensischen und internationalen Tatsachen. Syrischer Gesandter: Westen und Türkei verlegen IS- und HTS-Terroristen aus Syrien in die Ukraine. Der syrische Botschafter in Moskau, Riyad Haddad, sagte, dass westliche Länder und die Türkei Überreste der Terroristengruppen IS und Hayat Tahrir al-Sham, HTS, aus der nördlichen Provinz Idlib Syriens in die Ukraine überführen, um sie gegen russische Streitkräfte einzusetzen. Es überrascht nicht, dass die Vereinigten Staaten, westliche Länder und die Türkei Mitglieder der terroristischen Gruppen IS und HTS von Idlib in die Ukraine verlegen haben, sagte Haddad der russischen Nachrichtenagentur TASS in einem am Montag veröffentlichten Exklusivinterview. Er fügte hinzu, dass solche Takfiri-Gruppen, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Namen, vom Westen ausgenutzt würden, um friedliche Völker rücksichtslos zu unterdrücken. Der syrische Botschafter wies ferner auf die spezielle Militäroperation Russlands in der Ukraine hin und sagte, dass Moskau mit einer Reihe von Bedrohungen aus dem Westen konfrontiert sei. Eine dieser Herausforderungen ist die täuschende und irreführende Medienkampagne, die darauf abzielt, die Wahrheit zu verfälschen und das Image des Landes zu beschädigen. Zweitens gibt es Söldner, die mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und westlicher Länder gegen Russland kämpfen. Das sind dieselben Söldner, die in Syrien mit dem Ziel gekämpft haben, seine Infrastruktur und staatlichen Institutionen zu zerstören. Und die jetzt andere Länder und ihre Nationen dazu drängen, vor der westlichen Hegemonie zu kapitulieren, sagte der syrische Botschafter. Deutsche Spitzenindustrie am Rande des Zusammenbruchs wegen Kürzungen von russischem Gas. Die deutschen Spitzenindustrien stehen aufgrund von Kürzungen bei den russischen Gaslieferungen kurz vor dem Zusammenbruch, warnt Deutschlands oberster Gewerkschaftsvertreter mehr als 4 Monate nachdem Berlin Nord Stream 2, ein riesiges Pipeline-Projekt, das russisches Erdgas nach Deutschland liefern soll, eingestellt hat. Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, hat am Sonntag in einem Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag Alarm geschlagen, bevor ab Montag Krisengespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz geführt werden. Durch die Gasengpässe drohten ganze Industrien dauerhaft zusammenzubrechen. Aluminium, Glas, die chemische Industrie, sagte Fahimi. Ein solcher Zusammenbruch würde massive Folgen für die gesamte Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Deutschland haben. Sie sagte, die aktuelle Energiekrise treibe die Inflation bereits auf Rekordhöhen und forderte eine Preisobergrenze für Energie für Haushalte. An anderer Stelle in ihren Ausführungen warnte Fahimi davor, dass die steigenden Kosten für CO2-Emissionen weitere Belastungen für Haushalte und Unternehmen bedeuten und fügte hinzu, dass die Krise auch zu sozialen und Arbeitsbedingungen Unruhen führen könnte. Wenn die Zuflüsse aus Russland aus politischen Gründen für längere Zeit gesenkt werden, müssen wir ernsthafter über Einsparungen sprechen, sagte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Interview. Viele Verbraucher werden schockiert sein, wenn sie Post von ihrem Energieversorger erhalten, sagte er weiter und warnte vor einem dramatischen Anstieg der Gaspreise. Anfang dieser Woche warnten Analysten der Deutschen Bank, dass die Verlangsamung der Lieferung von russischem Erdgas die europäische Inflation noch weiter in die Höhe treiben und Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Kontinents, in eine unmittelbare Rezession treiben könnte. Mexikos Präsident fordert Abbau der Freiheitsstatue, falls Assange an USA ausgeliefert wird. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat vorgeschlagen, die Freiheitsstatue abzubauen, falls der WikiLeaks-Whistleblower Julian Assange von Großbritannien an die USA ausgeliefert wird. Der Journalist und Gründer der Whistleblowing-Website WikiLeaks, der in einem britischen Gefängnis inhaftiert ist und auf eine gerichtliche Entscheidung zur Auslieferung an die Vereinigten Staaten wartet, kämpft seit Jahren gegen die Auslieferung. Die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen in New York City in den Vereinigten Staaten sollte demonstriert werden, wenn ein US-Gericht Assange anklagt, sagte López Obrador am Montag auf einer Pressekonferenz. Wenn er in die USA gebracht und zur Höchststrafe zum Tode im Gefängnis verurteilt wird, muss eine Kampagne gestartet werden, um die von den Franzosen gespendete Freiheitsstatue in New York abzubauen, weil sie nicht mehr ein Symbol für Freiheit sein wird. Der mexikanische Präsident, der nächste Woche die Vereinigten Staaten zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden in Washington besuchen soll, sagte, er werde die Frage der Auslieferung von Assange bei dem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen zur Sprache bringen. Im Januar 2022 sagte López Obrador, er sei bereit, Assange politisches Asyl in Mexiko anzubieten. Der in Australien geborene Assange hat beim obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs Berufung gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten eingelegt. Seit Beginn seines politischen Engagements wurde Assange als Anti-Establishment-Held gepriesen, der die Kriegsverbrechen der USA in Konflikten in Afghanistan und im Irak aufgedeckt hat. Unterstützer von Assange beschuldigen die Vereinigten Staaten und Großbritannien, ihn schikaniert zu haben und verunglimpften die Anklage als politisch motivierten Angriff auf den Journalismus und die Meinungsfreiheit. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 20 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Muslime, insbesondere die Schiiten in Deutschland, sind derweil Repressionen ausgesetzt. Ihre Moscheen und Vereine werden geschlossen. Darüber sprachen wir in unserem Gespräch mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Die Reaktion der Muslime, vor allem Schiiten in Deutschland gewesen, haben dagegen überhaupt nichts unternommen?
Selbstverständlich. Die schiitischen Vereine haben eine Sondersitzung gehabt in Bochum und sie haben sich dort unter dem Dach der IGS, also dem Dachverband der, der Schiiten in Deutschland, oder der islamischen Ahl-Bait-Anhänger in Deutschland getroffen. Und man hat eine sehr, sehr scharfe Bochumer Erklärung, so heißt sie, Sie können sie im Internet finden, ausgesprochen, in der all die Aspekte, die ich hier nenne, in einer verkürzten Form ein Protest schreiben. Mehr können die Schiiten hier nicht machen. Ich meine, der Verein, in dem ich selbst Vorsitzender bin, war dabei. Wir haben auch diese Bochumer Erklärung mit unterzeichnet, aber mehr können wir nicht. Wir können mündlich protestieren. Mehr Machtmittel haben die Schiiten hier nicht in der Hand. Der Staat geht repressiv dagegen vor. Es gibt keinen einzigen Staat, der die Schiiten hier verteidigt. Und die Folge ist, dass der Staat sich ermutigt fühlt, Schritt für Schritt voranzuschreiten, Schritt für Schritt alles zu verbieten. Sie müssen sich vorstellen, dass das, was ich Ihnen jetzt genannt habe, ja nur die Spitze des Eisberges ist. Das heißt, das sind ja die Vorzeigevereine, die größten Vereine, die da verboten worden sind. Aber im Untergrund passiert ja viel, viel mehr. Dazu einige Beispiele. Der Verfassungsschutz geht an alle möglichen Arbeitgeber heran und teilt ihnen mit, dass sie Schiiten, die aktiv Sympathien für zum Beispiel Imam Khamenei haben, in ihren Reihen hat und fordert die dazu auf, indirekt, dass sie ihre Arbeitnehmer kündigen. Ich kenne selbst persönlich Dutzende Fälle hochqualifizierter Ingenieure, Informatiker, Mediziner, was auch immer, die ihren Job verloren haben, weil der Verfassungsschutz an den Arbeitgeber herangetreten ist. Diese Leute geraten dann an irgendwelche schwarzen Listen, die es offiziell gar nicht geben darf, aber in diesem Land trotzdem bekannt ist, dass es sie gibt, und verlieren ihr Konto. Wenn man sein Konto verliert, kann man kaum noch geschäftstätig sein, muss dann bei einer ausländischen Bank ein Konto haben. So geht es ja meiner Wenigkeit, der in deutschen Banken kein Konto mehr haben kann. Und so weiter und so fort. Das, was im Untergrund sozusagen geschieht, was hinter den Kulissen geschieht, das ist noch viel, viel intensiver als das, was in den Medien vielleicht zu lesen ist. Und das ist sehr umfassend. Ja, also es betrifft wirklich alle Schiiten in diesem Land, selbst diejenigen, die vielleicht kaum tätig waren. Auch die versucht man einzuschüchtern, man versucht ihnen das Leben schwer zu machen. Und der Hintergrund ist auch im Zuge dieser Weltentwicklung zu verstehen, weil die westliche Welt ist in eine unglaubliche Defensive geraten. Nicht-westliche Staaten verbünden sich, allein der Verbund der BRICS-Staaten ist schon enorm. Und man weiß im Westen letztendlich, dass diese Befreiung der Welt von diesem kapitalistischen Verbrechersystem, dieses westlichen Imperialismus, dass das sehr stark mit der Ideologie, der Befreiungstheologie der Islamischen Revolution zu tun hat. Ja, selbst wenn das nicht direkt wirkt, so wirkt es doch sehr stark indirekt. Und so ist die Feindschaft gegenüber der Islamischen Republik Iran sehr stark gewachsen. Und das wirkt sich ja auch durch die Sanktionen aus, die die entsprechenden iranischen Stellen hier zu verzeichnen haben. Ja, der Kulturrat kann schon lange nicht mehr so aktiv sein wie früher, weil er es einfach nicht mehr schafft, irgendwelche Gelder zu transferieren. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran ist mehr oder weniger untergetaucht in Deutschland. Ich weiß noch nicht mal seinen Namen. Also daran können Sie sehen, wie die aktuelle Situation hier ist. Und da muss man dann natürlich schon auch sich die Frage stellen. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass die Prioritäten der Islamischen Republik Iran ganz andere Brandherde in dieser Welt sind, sei es Jemen, sei es Syrien oder Irak und viele andere. Selbstverständlich ist das viel wichtiger als unsere unwichtige Situation in Deutschland. Aber überhaupt keine Reaktion auf das, was hier geschieht, tut schon ein bisschen weh.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Heute sind wir mit der letzten Folge dieser Beitragsreihe für Sie da und wir stellen Ihnen die zwei Dörfer Gajsar und Kalbon vor. Bleiben Sie also dran. Die Region Asoro im Norden von Karaj hat etwa 56 Dörfer und Gemeinden mit rund 30.000 Einwohnern. In dieser Gegend sind viele historische und natürliche Sehenswürdigkeiten vorhanden, die die Landschaft noch attraktiver machen. Asoro ist aufgrund seiner Naturbesonderheiten und drei hohen Berggipfeln mit einer Höhe von mehr als 4.000 Metern bei den Touristen sehr beliebt. Die Region liegt etwa 80 Kilometer von der Chorluz-Karaj-Strecke entfernt, die als eine der weltweit schönsten Fahrtrouten gilt. Eine Fahrt durch diese Region führt Reisende und Touristen durch wunderschöne, einzigartige Landschaften. Im ersten Teil der Sendung stellen wir Ihnen nun das Dorf Gajsar vor, eine Gemeinde, die wegen ihrer Nähe zur Chorluz-Strecke, zur Skipiste Dizin sowie dem alten Hotel und der Eishöhle Murad bekannt geworden ist. 65 Kilometer nordöstlich von Karaj liegt die Gemeinde Gajsar. Die kurvenreiche Fahrt dorthin führt die Reisenden durch mehrere Dörfer der Region Asoro vorbei, an den hohen Kandovanbergen, die die Gegend von der grünen Provinz Mazandaran abgrenzt. Gajsar liegt 2230 Meter über dem Meeresspiegel. Gemäß historischen Überresten entstand das Dorf in der Zeit der Safaviden. Der Name ist auf die vielen Gipsminen im oberen Teil der Ortschaft zurückzuführen, den Gaj bedeutet so viel wie Gips. Im Sommer ist es dort angenehm und mild, im Winter aber kalt und schneereich. Da diese Gemeinde an die schöne Provinz Mazandaran grenzt, ist die Landschaft dort ebenfalls sehr grün und niederschlagsreich. Auch der Fluss, der durch das Dorf fließt und seine vielen Bächlein machen aus dieser grünen Landschaft eine einzigartige Gegend. Thank you. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Gajsar auf Landwirtschaft, Gärtnerei, Viehzucht, das Dienstleistungsgewerbe und die Herstellung von Handarbeitsarbeiten. Zu den wichtigsten Ernteprodukten zählen Gerste, Weizen, Walnüsse, Äpfel, Weichseln und Kirschen. Als Melkereiprodukte sind Joghurt, Käse, Milch und getrocknete Sauermilch zu nennen, die auch auf anderen Märkten der Gegend angeboten werden. Das Dorf liegt in den Bergen und hat eine zentrierte Wohnstruktur. In den Tälern wurden die Häuser nebeneinander errichtet. Die meisten Gassen des Ortes sind eng und treppenförmig, sie liegen ineinander, sind steil und werden durch Stufen miteinander verbunden. Die Architektur jedes Hauses hängt vom Beruf seiner Bewohner ab. Die meisten alten Gebäude wurden aus Stein, Holz, Lehm, Gips und Ziegelsteinen gebaut. Beim Bau der neuen Häuser greift man schon auf modernere Baumaterialien zurück.
In Gajsar gibt es interessante und schöne Sehenswürdigkeiten wie die Steinbrücke Nasreddin Shah, die Gipsöfen sowie das alte Schloss und das Hotel. Die Schwefelwasserquelle Welle, deren Wasser Heilkräfte besitzen soll, ist beiden Bewohnern sehr beliebt. Auch die 50 Millionen Jahre alte Eishöhle Morad zählt zu den Natursehenswürdigkeiten dieser Ortschaft. Ein weiterer interessanter Ort der Gegend ist die Skipiste Dizin, die von vielen Naturliebhabern besucht wird. Sie befindet sich 12 Kilometer entfernt von Gajsar in einer Höhe von 3800 Metern über dem Meeresspiegel. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Dorf Kalwan. Diese Gemeinde liegt auch an der Karaj-Cholus-Strecke und ist etwa 45 Kilometer entfernt von Karaj. Der Ort wurde an einem Berghang des 4000 Meter hohen Gipfels Kahar errichtet. Da Kalwan in einer Gebirgsregion liegt, wird es von vielen Bergsteigern, die die Gipfel dieser Gegend erklimmen möchten, besucht. Kalwan ist umgeben von den zwei hohen Bergen Naz und Kahar. Bekannt ist es auch für die vielen Kirschen und Apfelgärten sowie zwei strömende Flüsse, die dort zu sehen sind. Der Ort ist im Vergleich zu den nahegelegenen Dörfern am höchsten gelegen, deshalb auch sein Name, denn Kalwan bedeutet in der Umgangssprache so viel wie Höhe. Was aber in Kalwan sehr auffällig ist, sind die strömenden Flüsse und das Vorhandensein von vielem klarem Wasser. So wird sowohl der Wasserbedarf in der Landwirtschaft als auch das Trinkwasser für 5 Dörfer in der Region durch die beiden Flüsse in Kalwan gedeckt. Das Trinkwasser von Kalwan stammt aus den fließenden Bechern in den höheren Bergzügen. Die Dorfbewohner in Kalwan gehen der Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht nach, wobei der Fluss Karaj als ein Segen für die Landwirtschaft in dieser Gemeinde gilt. In Kalwan ist auch ein Forellenzuchtteich vorhanden. Außerdem gibt es am Rande der Ortschaft mehrere Geflügelzüchtereien. Da in Kalwan sehr viele Heilkräuter und Wildpflanzen wachsen, wird dort ein äußerst köstlicher Honig hergestellt. Dem Ort geernteten Kirschen, Walnüsse und Birnen sind von bester Qualität. Die Besucher genießen also nicht nur die schöne natürliche Landschaft, sondern auch die wertvollen Mitbringsel, die heimischen Molkereiprodukte, das gute Obst, darunter Äpfel und saure Pflaumen, heimisches Brot, Berberitze, Pilze und Heilpflanzen. Es werden dort auch sehr schöne Handarbeiten hergestellt, wie Georgim und Matten. Das viele Wasser lässt zahlreiche Bäume wachsen, die dann in der örtlichen Holzfabrik bearbeitet werden. Das rötliche Weidenholz zum Beispiel findet wegen seiner Stabilität in der Möbelindustrie Verwendung und wird auch für verschiedene Handarbeiten herangezogen. Die Bewohner von Calvin flechten damit auch Körbe. Außer Handarbeiten bietet das Dorf noch weitere reizvolle Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel gibt es in Calvin noch Häuser, deren Alter auf mehr als 100 Jahre zurückgeht und die aus Lehm und Holz errichtet wurden. Die Holztüren, die schönen Terrassen und die schlichte Art der Bauten stechen jedem Besucher ins Auge. Um die Häuser zu verschönen, wurde eine Art rote Erde verwendet. So sorgen diese roten Häuser mit ihren Holzfenstern für einen schönen Anblick. Liebe Hörerfreunde, wir sind am Ende unserer letzten Folge angelangt. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die unsere Sendungen verfolgt haben, und wünschen Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assar mit dem Titel Buye Barun. Das heißt, der Duft des Regens. We'll be right back.
وقتی که بوی بارو میکنیش که بوی جنگل عباقی هست یه طرفت نیسته یه تاور اخبر وقتی که عبری میشه چشمای سبز بیشه دستای خیس بارو میمونه روی شیشه عبری ترین حوارو رو چشم تو میبینم شبا بسیر بارو با یاد تو عبری ترین حوارو تو چشم تو میبینم شبا زیر بارو با یاد تو میشینم حالا شبا که نیستی چشمای من میباره آواز گریه ها تو یاد من میاره بعد تو دست بارو روشونه های گل نیست رو شاخه عقاقی جا پای سبز گل نیست جا پای سبز گل نیست
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Kurzbiografie Nader Talibzadeh. Weiterhin guten Empfang.
To France, yesterday's attacks and other things.
Some say that he does have ties to Muslim extremists, I don't know.
Erster Tag im Mai, Trauerfeier des herausragenden iranischen Journalisten und Filmemachers Nader Talibzadeh.
ما امروز بیش از اون که حسرت رفتن نادر طالبزاده رو بخوریم باید
پیمان جبلی Leiter der Rundfunk der Islamischen Republik Iran IRIB. Anstatt den Verlust von Nader Talibzadeh zu betrauern, sollten wir stolz auf die gedeihende Quelle der islamischen Revolution sein. Wie großartig Nader Talibzadeh auch war, sollten wir heute mehr über Haj Naders Denkschule sprechen als über ihn selbst. Genauso wie das Dahinscheiden von Haj Rasim uns in Trauer versetzt hat, ist seine Schule immer noch voller Hoffnung und Lebendigkeit. Sowohl Haj Nader als auch Haj Rasim sind die Früchte des mächtigen Baumes der islamischen Revolution. All die Schönheit und Herrlichkeit von Nader Talibzadehs Eigenschaften hatten Wurzeln in einer Schule, die es geschafft hat, Persönlichkeiten wie ihn, wie Avini, Chamran und Haj Rasim Soleimani hervorzubringen. Alles vor dem Hintergrund der Moderne und der vom Westen gebeutelten materialistischen Welt. Talibzadeh, Absolvent der englischen Literatur und des Kinos an führenden US-Universitäten, kehrte nach Iran zurück, um als junger Journalist für die amerikanische CBS News zu arbeiten, als die Islamische Revolution in Fahrt kam. Er produzierte Dokumentarfilme über die Provinz Khuzestan und die Übernahme der US-Botschaft in Teheran, aber seine realistische Sichtweise wurde vom amerikanischen Fernsehsender nicht begrüßt. Als Saddam Hussein 1980 in Iran einmarschierte, ging Taleb Zadeh in die Kriegsgebiete, um Dokumentarfilme über den aufgezwungenen Krieg zu drehen. An vorderster Front arbeitete er mit Morteza Arveni zusammen, einem prominenten iranischen Filmemacher, der für seine Dokumentarserie mit dem Titel Revoyatifat oder die Erzählung vom Triumph bekannt ist, in der die Opfer der iranischen Streitkräfte zur Verteidigung ihres Heimatlandes gegen die brutale Invasion der baathistischen Armee dargestellt wurden. Ein iranischer Kommandeur im auferlegten Krieg gegen Iran. Brüder, wir kämpfen nicht allein gegen den Irak. Der Irak ist der kleinste Diener des Weltimperialismus und Zionismus. Amerikanische und russische Radargeräte und Satelliten leiten die Iraker. Ich bin Experte für Guerillakrieg. Ich sah in der Einsatzzentrale, dass sie besiegt wurden und sich zurückzogen, aber die kleinste Lücke in unserer Front nutzten. Wir waren uns selbst dessen nicht bewusst, aber russische und amerikanische Satelliten machten sie auf die Lücke aufmerksam. Als erfahrener Dokumentarfilmemacher wurde Taleb Zadeh 1992 nach Bosnien und Herzegowina entsandt, um die Lebenslage der Muslime in der vom Krieg heimgesuchten Region aufzuzeichnen. In 2007 produzierte Taleb Zadeh einen Film über das Leben und die Lehren Jesu Christi mit dem Titel Der Messias. Dieser Film, der sich stark auf die Bibel und den Koran stützte, war ein sofortiger Erfolg und brachte ihm mehrere internationale Aufzeichnungen ein. Als Fernsehpersönlichkeit produzierte Taleb Zadeh eine Fernsehsendung namens Raz, das Geheimnis über tägliche Ereignisse in Iran und in der Welt. Das Programm brachte ihm Titel wie Chef der Kulturfront der Revolution, Fahnenträger der Kulturfront der Revolution und Beispiel für einen revolutionären Künstler ein. Später strahlte Press TV das Geheimnis auf Englisch aus. Oliver Stone, US-amerikanischer Schriftsteller und Filmemacher. Es war ein harter Job, wissen Sie, denn er war amtierender Präsident. Wir haben es 2008 gemacht. Er war letztes Jahr direkt ins Amt getreten und war sehr beliebt. Wir haben den Film 2004 beendet. Es ging um einen jungen Mann, der zum Präsidenten heranwächst. Sein Vater ist Präsident. Er ist kein sehr intelligenter Mann, aber er ist raffiniert. Er wird Präsident und will seinen Vater übertrumpfen, indem er Saddam Hussein holt. Sehen Sie, aus seiner Sicht war sein Vater nicht erfolgreich, indem er nach Bagdad ging. Darum geht es in diesem Film und wie diese Idee entstand. Es geht nicht nur um Bagdad, sondern wenn man ganz genau hinschaut, gibt es eine Szene, in der nationale Sicherheitsberater zusammensitzen und darüber reden. Raten Sie mal wohin, nach Teheran zu gehen. Am Ende der ganzen Szene ist eine wunderschöne Szene. Ich wünschte, du würdest sie sehen. Josh Brolin spielt Bush und Richard Dreyfuss spielt Cheney. Und Cheney zeigt auf die Landkarte Irans. Im Jahr 2010 organisierte Taleb Zadeh eine internationale Konferenz namens Neuer Horizont, eine jährliche Veranstaltung, um die hegemoniale Politik und die Kriegsverbrechen des US- und des israelischen Regimes zu beleuchten.
Anti-imperialist academics or those who don't abide by
Jamal Wakim, politischer Kommentator. Anti-imperialistische Akademiker oder diejenigen, die sich nicht an die amerikanische politische Agenda halten und diejenigen Akademiker, die versuchen, sich als Sachorientierte, als Unabhängige aufzustellen, brauchen eine unabhängige Plattform, an der sie teilnehmen und Ideen austauschen können. Ibrahim al-Mousavi, libanesischer Journalist. Ihre Bedeutung besteht darin, dass sie die sehr starke Botschaft aussendet, dass es einen Niedergang der amerikanischen Hegemonie in der Region gibt und einen Niedergang der amerikanischen Macht in dieser Konjunktur der Geschichte. Taleb Sadeh und seine Frau Zeynab Mahanna wurden im Februar 2019 von Washington wegen der Organisierung der Konferenz auf die schwarze Liste gesetzt und sanktioniert.
All we're doing is an open forum for dialogue.
Nader Taleb Sadeh, Organisator der Konferenz Neuer Horizont. Alles, was wir tun, ist ein offenes Forum für den Dialog. Das ist aus deren Sicht Terrorismus. Für sie ist das Zusammenkommen westlicher Denker im Libanon Terrorismus. Im selben Jahr gründeten Taleb Sadeh und mehrere iranische Revolutionäre das internationale populäre Filmfestival Amar, ein Ort, an dem alternative Werke gezeigt werden können, besonders Werke mit Themen der Widerstandsbewegung. Taleb Sadeh war 2014 auch Mitbegründer des TV-Senders Ofuq und arbeitete als Moderator und Fernsehproduzent, der Programme zu politischen Themen, Medien und Filmen präsentierte, alle mit dem Hauptaugenmerk auf den Zielen und Idealen der islamischen Revolution. Nader Taleb Sadeh, iranischer Filmemacher. Ja, Hollywood ist das Epizentrum der Unterhaltung, aber es hat eine dunkle Seite. Die dunkle Seite, die wir dort zu sehen bekommen, ist eigentlich die Aggression Hollywoods, die eine Menge Zweifel und Feindseligkeit der amerikanischen Bevölkerung geweckt hat, insbesondere gegenüber Iran, wo sie denken, dass Iran im Grunde ein böses Wesen ist. Wie kommt es, dass Filme wie Argo in Hollywood laufen, die derzeit übrigens bei den Oscars sind? Was macht Argo? Welche Rolle spielt Argo? Welche Rolle spielt Zero Dark Thirty im Kampf gegen die globale Bedrohung? Taleb Sadeh sagte einmal, er habe während der Aba'ein-Versammlung 2016 im Irak einen Versuch eines biologischen Terrorismus überlebt. Er sagte, mein Koffer wurde von einigen bewaffneten Männern in Najaf beschlagnahmt. Der Koffer wurde mir ein paar Tage später nach Karbala zurückgeschickt, aber nachdem ich ihn angefasst hatte, bekam ich Asthma und litt überdies an Schlaflosigkeit. Taleb Sadehs Tod wurde in Iran und in der gesamten Region, wo er als das Gesicht der Widerstandsmedien und als Verfechter der palästinensischen Sache bekannt war, weithin betrauert. In seiner Beilatsbotschaft schrieb das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ich habe die Todesnachricht des revolutionären und hart arbeitenden Forschers und Künstlers Nader Taleb Sadeh erhalten. Ich spreche seiner Familie, seinen Kollegen und Freunden mein aufrichtiges Beileid aus und bitte den allmächtigen Gott um Barmherzigkeit, Vergebung und eine gute Belohnung für seine wertvollen Kultur- und Mediendienste. Taleb Sadeh, ein pro-palästinensischer Aktivist, starb am 29. April 2022 zusammenfallend mit dem Internationalen Gruztag, einer jährlichen Veranstaltung, um Solidarität mit den Menschen in Palästina auszudrücken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.